Wie ihr seht, liebe Geschwister, habe ich hier so ein Kreuz umhängen. Diejenigen, die in der Bibelstunde waren, wissen, was das heißt. Dass ich mich als 18-Jähriger neu hingewandt habe zu Jesus und gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das steht auf dem Kreuz drauf. Es ist nun nicht ein Schmuckstück aus Gold oder aus edlem Material, es ist einfach Metall. Aber es erinnert mich an mein Versprechen, das ich Jesus gegeben habe. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich habe in der Bibelstunde auch so erzählt. Ich habe ganz bewusst gesagt, Herr, es ist mir eigentlich egal, welchen Beruf ich ergreife. Es ist mir egal, welchen Weg, aber ich will genügend Zeit für dich und für dein Reich haben, für dich und deine Gemeinde. Ich stelle gleich eine Frage, ihr dürft euch noch ein bisschen darauf vorbereiten, was denn eigentlich Gemeinde ist. Was ist Gemeinde? Denn das ist eine entscheidende Frage, die wir uns auch im Leitungskreis vergangenen Mittwoch gestellt haben. Welche Vision haben wir? Welche Schau haben wir von Gemeinde? Als ich einmal mit meinen Freunden mich unterhielt und, ja, was machst du Sonntag? Ja, ich gehe in die Gemeinde. Dann hat er angefangen zu lachen, hat gesagt, ja, wieso? Sonntags ist doch die Gemeinde zu. Er meinte die Stadtverwaltung, die Gemeinde. Man geht auf die Gemeinde, um seinen Personalausweis zu holen. Ja, man geht auf die Gemeinde, um welche Anträge zu stellen. Und so habe ich gemerkt, aha, wenn wir von Gemeinde reden, dann meint der eine dies, der andere jenes. Was ist also Gemeinde? Und wir haben uns überlegt, welche Vision haben wir von Gemeinde? Und Vision heißt ja, ein Bild vor Augen zu haben von Gemeinde. Und deswegen frage ich dich mal so ganz spontan, wenn ich von Gemeinde spreche, was denkst du dann? Was fällt dir ein? Könnt ihr es mal so ganz frei und ungezwungen sagen, Gemeinde, was ist Gemeinde?
Heilige Gemeinschaft.
Heilige Gemeinschaft, aha. Klingt schon sehr erhaben. Ja. Gemeinschaft von Christen. Gemeinde. Ein Ort der Liebe. Aha. Wo man sich zusammenfindet, um Gott zu loben. Wo Jesus unter uns ist, ja. Ihr merkt schon, es gibt viele, viele Definitionen und viele, viele Erklärungen. Und da gibt es auch kein falsch oder richtig. Nun, wir kennen ja die Definition von Gemeinde aus der Apostelgeschichte. Das Kennzeichen der ersten Gemeinde. Nämlich, da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 46, sie blieben aber täglich einmütig im Tempel. Sie brachen zu Hause das Brot. Sie nahmen die Speise mit Frohlocken und der Schlichtheit des Herzens und lobten Gott. Sie blieben also beständig in der Gemeinschaft, Brechen des Brotes, der Lehre der Apostel und den Gebeten. Und wenn wir so über Gemeinde und Gemeinschaft nachdenken, dann sage ich, dann haben wir hier die einzige Möglichkeit, diese Gemeinde so zu leben. Die Gemeinschaft. Das ist auch aus euren Antworten so herausgekommen. Wenn also eine Gemeinde nicht zusammenkommt an einem besonderen Ort, kann sie auch keine Gemeinschaft haben. Wenn eine Gemeinde nicht zusammenkommt, kann sie keine Liebe üben. Wenn eine Gemeinde nicht zusammenkommt, kann sie nicht gemeinsam beten. Wenn eine Gemeinde nicht zusammenkommt, kann sie keine Abendmahl miteinander halten. Und vor allem, wenn die Gemeinde nicht zusammenkommt, kann sie auch nicht gelehrt werden. Vier ganz wichtige Säulen, die dafür sprechen, dass Gemeinde unbedingt praktiziert werden muss. Und wenn ich frage, ja, wer ist denn nun Gemeinde? Wer? Das kam mir jetzt ein bisschen zu schnell. Man hört immer so, wenn man sich unterhält, ja, die Gemeinde muss doch und die Gemeinde soll doch und die Gemeinde. Ja, wer ist denn Gemeinde? Ich bin Gemeinde. Das ist in erster Linie ich, der gemeint ist. Das heißt, wenn ich mich nicht einbringe, und jeder macht das so, ich bringe mich nicht ein, dann kann Gemeinde nicht stattfinden, zwangsläufig. Ich lese uns den Predigttext aus Römer 12 und ich bin dankbar für die Vorlesung von Bärbel, die den Folgetext gelesen hat. Ich lese von Römer 12 die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder untereinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns auch gebrauchen, es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen. Es sei, der da lehrt, in der Lehre. Es sei, der da ermahnt, in der Ermahnung. Der da mitteilt, in Einfalt. Und der vorsteht, mit Fleiß. Und der Barmherzigkeit übt, mit Freude oder Freudigkeit. Ich glaube, dass Paulus hier mit dem Begriff Gottesdienst nicht nur diesen Gottesdienst hier meint, den auch, sondern ich glaube, dass er hier Gemeinde meint, so wie wir es eben definiert haben. Wenn ihr also zusammenkommt, dann habt diese Gemeinschaft, wie Paulus es beschrieben hat, und er es nennt die Ursache für diese Gemeinschaft, nämlich das Erbarmen Gottes. Wenn Gott nicht Erbarmen zeigen würde, dann wäre all die Gemeinschaft hinfällig, wertlos, sinnlos. Dann wäre diese Gemeinschaft nichts anderes als der draußen sich treffende Karnickelverein oder was auch immer, oder Sportverein. Aber weil Gott Erbarmen mit dir hatte, das heißt, weil Gott sein Innerstes nach außen gekehrt hat, das heißt eigentlich der Begriff Erbarmen. Gott hat dich angesehen und hat gesehen, ohne sein Erbarmen, ohne sein Hingeben, gehst du verloren. Und darum hat Jesus am Kreuz auch für dich und für deine Sünde gezahlt, damit Gott Erbarmen an dir wirken konnte. Erbarmen. Und Paulus definiert diesen Gottesdienst oder dieses Zusammenkommen, diese Gemeinde als ein sinnvoller, als ein vernünftiger Gottesdienst. Also alles andere, was wir versuchen, irgendwie zusammenzustöpseln, ist in den Augen Gottes unvernünftig. Das magst du sagen, ja gut, Sportverein ist ja auch was Vernünftiges. Aber es führt nicht zu göttlichem Erbarmen. Und das ist das Unterschiedliche zwischen dem, was die Welt draußen ist und dem, was hier an Gemeinde stattfinden soll. Ich betone das soll erst einmal. Wir werden nachher mal schauen, ob es auch so ist. Denn Paulus schreibt hier, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Was will Gott? Hier zeigt sich also, was Gott will. Wenn du also fragst, was will Gott eigentlich von mir, dann kannst du hier reinschauen. Hier steht es. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Danach sollst du also streben. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein, dass ihr euch eure Leiber, das heißt also, dass ihr euch selbst darstellt als ein heiliges, ein lebendiges, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das klingt, ich gebe es zu, mal wieder noch richtig nach Paulus. Ja, eine hochtrabende Forderung und man steht dann immer da und denkt sich, wie mache ich das eigentlich? Ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ist das nicht eine Forderung, die mir gestellt wird, die ich in keinster Weise erreichen kann? Kann ich als einfacher Mensch mich überhaupt so in Gemeinde einbringen, dass damit ein vernünftiger Gottesdienst entsteht? Ich möchte uns eine kleine Geschichte vorlesen, eine kleine Anekdote, die das einmal ein wenig verdeutlicht. Sie heißt eine kleine Schraube. Eine kleine Schraube sitzt in einem riesigen Schiff mit tausenden und abertausenden anderen Schrauben und sie hält zwei Stahlplatten zusammen. Eines Tages sagt die kleine Schraube, ich will es mir ein wenig bequemer machen. Das ist ja meine eigene Sache und es geht eigentlich niemanden etwas an. Aber als die anderen Schrauben das hören, dass da eine Schraube etwas locker werden will, da protestieren sie und rufen, bist du verrückt? Wenn du herausfällst, dann wird es nicht lange dauern, dann wird alles herausfallen. Zwei größere eiserne Rippen schlagen auch Alarm. Um Gottes Willen, haltet die Platten zusammen, denn sonst ist es auch um uns geschehen. Und um Windeseile geht das Gerücht durch das ganze Schiff. Die kleine Schraube hat etwas vor. Alles ist entsetzt. Der riesige Körper des Schiffes ächzt und bebt in allen Fugen. Alle Rippen und Platten und Schrauben senden eine gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube und bitten sie, ja, nur nicht ihre Stelle zu verlassen, sondern dort zu bleiben. Sonst werde das ganze Schiff untergehen und keiner würde den Hafen erreichen. Was kann also ich als kleines, unbedeutendes Lichtlein, als kleine, unbedeutende Schraube in diesem Verbund Gemeinde, in diesem großen Werk Gottes in dieser Welt, was kann ich denn schon ausrichten? Nun, ich möchte sagen, bleib, in diesem Bild gesprochen, bleib an deinem Platz. und verrichte deine Aufgabe, die dir Gott gegeben hat. Bleib an deinem Platz und verrichte die Aufgabe, die dir Gott gegeben hat. Paulus schreibt es hier in diesem Text etwas anderes. Er sagt, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Du magst vielleicht denken, ach, ich bin noch nichts Besonderes, ich kann nichts Besonderes, ich habe nichts Besonderes. Was macht es schon, ob ich da bin oder nicht? Ja, es macht etwas. So wie die kleine Schraube in dem großen Schiff einen sinnvollen Platz ausfüllt, so füllst auch du in Gemeinde einen sinnvollen Platz aus. Und es geht jetzt nicht darum, groß von sich zu denken, sondern zu wissen, wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz in Gemeinde? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Ziel? Was ist mein Sinn? Und es entspricht deinem Glauben, was dein Platz hier in der Gemeinde ist. Jedem nach dem Maß des Glaubens, die ihm zugeteilt wurde. Nun ist es dir überlassen zu beten, Herr, ich danke dir für den Glauben, den ich habe. Du kannst aber auch beten, Herr, gib mir weniger Glauben, denn mein Platz ist zu unbedeutend. Oder du kannst beten, Herr, mehre meinen Glauben, denn ich will mehr tun in deinem Reich. In jedem Falle ist es an dir, zu überlegen, ob Gemeinde gelingt oder nicht. Und Paulus schreibt dann hier, es ist einem jeden gegeben nach dem Maß seines Glaubens. Denn so bilden wir alle, ob klein oder groß, ob schwach oder stark, bilden wir alle einen Leib. Und das ist ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Beispiel. Ich möchte das nochmal sagen. Was würde passieren, wenn der kleine Finger sagt, ich habe keine Lust mehr, ich gehe meine eigenen Wege? Dann müsste der ganze Kerl ins Krankenhaus, wenn der kleine Finger geht. Also der Leib Jesu funktioniert und funktioniert wunderbar, solange wir unseren Platz ausfüllen, solange wir da sind, solange wir uns einbringen, solange wir unsere Gaben bringen, solange unser Glaube da ist, um anderen zu helfen. Und da bin ich jetzt ein Stück weit bei dem, was wir einbringen können, auch hier als Gemeinde. Du sagst nun, ich kann nicht predigen, ich kann nicht lehren, ich kann nicht hier vorne stehen, um Bekanntmachung zu machen, ich kann den Gottesdienst nicht leiten, ich kann die Kinder nicht betreuen. Was kann ich denn schon? Dann sage ich hier, Paulus fragt nicht nach dem, was du kannst, sondern nach dem, was du bist. Du bist ein Gefäß in der Hand Gottes, dazu geschaffen, dass dein Glaube in der Gemeinde sichtbar wird. Du kannst beten. Du kannst sogar laut beten. Und wenn es nur ein Satz ist. Aber es signalisiert allen anderen, da ist Glaube. Du kannst im Lobpreis mitmachen. Du kannst sogar körperlich mitmachen, wie wir es vorhin gemacht haben. Ja? Halleluja, 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 Halleluja. Preiset den Herrn. Nicht nur, dass du singst, sondern du kannst körperlich dabei sein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unser Samuel am Montag in die Schule gegangen ist. Die ganze Zeit Halleluja gesungen. Das ist unser Vorbild, auch unser Zeichen gegenüber der Welt. Hier ist Glaube. Wenn ich mich da nicht einbringe, wenn ich da nicht das gebe, was Gott mir ins Herz gegeben hat, ja, dann fällt das irgendwann alles auseinander. Und so ist uns, und jetzt spreche ich hier wieder mit den hohen Worten von Paulus, so ist uns vieles gegeben nach der verliehenen Gnade, die Gott uns gegeben hat, die er uns verliehen hat, nämlich Weissagung, nennt er als erstes hier. Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, Weissagung nach dem Maß des Glaubens, dann komm mal in die Bibelstunde und du wirst dich wundern, was da an Glauben sichtbar wird. Wie viel auch da an Weissagung, an Worten der Weisheit zusammenkommt und wie viel wir gesegnet werden durch gerade diese Gemeinschaft, die wir haben untereinander. Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Dienst. Im Dienen. Sicherlich. Da könnte man nun sagen, ja, was ist denn das schon Besonderes, ja? Sich hinten in der Küche einzubringen, um den Kaffee zu kochen für später für die Gemeinschaft. Dazu sind wir alle eingeladen. Und das ist ja auch ein Stück weit der Gemeinschaft, dass wir zusammenstehen, uns unterhalten können und dass wir da auch empfangen können. Also ist der Dienst in der Küche ein wichtiger. Sergio, nicht wahr? Auch das Spülen gehört zu diesem Dienst. Es ist ein Zeichen dafür, ich bringe mich ein in der Gemeinde der Heiligen, in der Gemeinschaft derjenigen, die von Gott zusammengerufen sind. Oder putzen oder was auch immer wir an Diensten möglich machen. Oder den einfachen Dienst des Geldeinsammelns, der Kollekte. Hier dienen uns sogar die Kinder. Nicht nur, dass es putzig ist, wenn sie dann kommen mit dem Körbchen, sondern das ist ein Dienst, den Gott ihnen zuteilt. Natürlich die Lehre hier vorne, Jörg und ich. Die Leitung, die Ermahnung, das Mitteilen, das sich ausdrücken, das sich artikulieren. Und ich bin so froh, dass wir die Bibelstunde haben, wo wir auch solche Dinge aussprechen können, wo wir Fragen stellen können, wo wir miteinander reden und diskutieren. Denn so wachsen wir als Gläubige in der Gemeinde. Der vorsteht mit Fleiß. Nun kann ich das nicht beurteilen, wie ihr uns beurteilt als Leitung, aber ich hoffe, dass ihr unseren Fleiß anerkennt. Und dann dürfen wir schließlich Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit und zwar mit Freude. Wenn ich nicht weiß, wo Mangel ist, dann weiß ich auch nicht, was ich tun kann. Und vielleicht ist das gerade ein Mangel, ein Manko in vielen modernen Gemeinden, dass zwar ein herrlicher Gottesdienst kreiert wird, und ihr könnt in Bibel-TV und in verschiedenen Sendungen auf YouTube könnt ihr sehen, wie sehr man sich bemüht, einen tollen Gottesdienst darzustellen. Mit Kameras und Playback und allem drum und dran und Lobpreis und hin und her. Aber ob da Gemeinde wirklich stattfindet, sehen wir nicht. Wir erkennen nicht, ob da Gemeinschaft ist. Wir erkennen nicht, ob da Barmherzigkeit ist. Wir erkennen nicht, ob da weitere Dienste da sind. Wir erkennen nicht, ob Weisheit da ist. All das erkennen wir nicht. Und das können wir nur erleben, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und so lade ich uns dazu ein, die Gemeinschaft der Heiligen nicht zu versäumen, wie es Paulus sagt. Warum nicht? Erstens mal versäumst du selber etwas. Denn wie kann man für dich bitten, wie kann man für dich Lobpreis machen, wenn du nicht da bist? Wir haben immer festgestellt, dass es manchmal gerade bei den Liedern Worte gibt, Texte gibt, die ich so zwar nie sagen würde, aber die dann genau mein Herz berühren. Genau das, was dann gesungen wird, genau das empfinde ich in meinem Herzen so. Und wenn ich nicht da bin, kann ich nichts empfinden. Wenn ich nicht komme, wenn ich mich nicht in der Gemeinschaft einbringe, dann fehlt mir etwas. Ich merke es zwar nicht, dass mir etwas fehlt, aber es fehlt etwas. Versäumt nicht die Versammlungen, wie es etliche unter euch tun. Wenn du nicht da bist, kannst du nicht dienen. Wenn du nicht da bist, kannst du nicht teilen. Wenn du nicht da bist, kannst du nicht reden. Und wenn du nicht da bist, kannst du auch nicht gesegnet werden. Und das ist so mein Schlussgedanke, liebe Geschwister. Wenn wir nicht da sind, dann bleibt der Segen für uns unausgesprochen. Und gerade das ist es doch, was wir merken oder auch nicht merken. Manchmal wird es uns bewusst, oftmals ist es uns gar nicht bewusst, wie der Segen in unserem Leben wirkt, wie der Segen in unserem Leben verändert. Und auch da zitiere ich nochmal die letzte Bibelstunde. Auch da hatten wir darüber gesprochen, was denn passiert wäre, wenn. Und ich konnte dieses Zeugnis sagen. Über Jahrzehnte bin ich über die A3 jeden Morgen nach Frankfurt gefahren und bin jahrelang über eine Bombe gefahren. Die Bombe ist nicht explodiert. Erst als ein Bauarbeiter die Fläche aufgerissen hat und mit seinem Bagger gegen die Bombe gefahren ist, ist die Bombe explodiert. Und dann kann man sagen, oh, welches Unglück und welches Glück ich hatte. Nein, ich hatte kein Glück, sondern es war Segen, der mich behütet hat. Es war Segen, der mich bewahrt hat. Und so kann man mit Sicherheit in seinem Leben so viele Stellen finden im Rückblick, wo Gott mich gesegnet hat. Und wo habe ich den Segen her? Aus der Gemeinschaft. Aus der Gemeinschaft der Heiligen. Da wird Segen geteilt. Da fließt Gottes Segen in dein Leben hinein. Du merkst es vielleicht gar nicht, du schmeckst es nicht, du siehst es nicht, aber in der Rückschau wirst du erleben, dass Gottes Segen dein Leben verändert hat. Dass Gottes Segen dich bewahrt hat, dass Gottes Kraft um dich war. So wie es David im Psalm sagt, ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, ob ich irgendwo bin in den tiefsten Tiefen des Meeres, ob ich bis zum Ende der Erde gehe, überall ist deine Hand Gott über mir. Und selbst wenn ich fliehen wollte vor deinem Angesicht, Gott, so bist du dennoch bei mir. Und deswegen möchte ich hier auch ein Stück weit Werbung machen und dafür werben, kommt in die Gottesdienste, ladet ein, ladet Menschen dazu ein. Und wenn jeder an jedem Sonntag nur einen mitbringt, wird dieser Raum so voll werden, dass wir Stühle stellen müssten. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, schreibt hier Paulus. Alles andere ist unvernünftig. Alles andere ist gleichförmig der Welt. Alles andere verändert euch nicht. Aber Paulus sagt hier, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Also es muss zu gut Deutsch Klick machen im Kopf. Durch die Erneuerung des Sinnes, dass Gott mich verwandelt, dass Gott mir eine neue Sicht gibt, dass Gott mir einen neuen Glauben gibt, eine neue Hoffnung, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlfällige, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du also in deinem Leben Gutes und Wohlfälliges und Vollkommenes willst, dann prüf in der Gemeinde. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Alles andere ist unvernünftig. Und über allem steht dann dieser eine Vers, den Bärbel vorhin vorgelesen hat. Und ich zitiere nur den ersten Satz. Eure Liebe sei ungeheuchelt. Amen.